Danke für das Lied. Danke, dass es auch noch geschrieben worden ist. Ich habe mir das gewünscht für die Predigt, weil der Refrain genau das Thema unserer Predigt heute Morgen ist. Mach von mir selber mich los. Selbstlosigkeit. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe über den Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 12. Bis 26. Bevor wir den Text lesen, noch einmal eine Frage. Weiß jemand noch, was das Thema des Philipperbriefs ist? Wir haben es noch nicht so oft gehört, aber in der Einleitung habe ich das immer wieder rausgestellt. Was ist das Thema des Philipperbriefs, wenn man den Philipperbrief in einem Satz zusammenfassen will? Weiß es noch jemand? Gut. Dann ist meine Predigt heute nicht umsonst. Also, es geht im Philipperbrief um das Thema, eine christusähnliche Einstellung zu bekommen. Eine christusähnliche Einstellung führt zu Freude und zu Gemeinschaft unter den Geschwistern. Paulus beschreibt diese christusähnliche Einstellung in Kapitel 2, Vers 5 bis 8, wo dieser Christus-Hymnus aufgeschrieben ist. Dort lesen wir, wie er, der Herr Jesus selbst, sich zu nichts machte, sich erniedrigte und Knechtsgestalt annahm. Und dann werden die Folgen beschrieben. Diese Einstellung unseres Herrn Jesus, die er getragen hat, ist das Zentralmotiv in diesem Brief, in diesem Gemälde, was Paulus den Philippern vor Augen malt. Der Herr Jesus selbst in seiner Selbstlosigkeit. Und daher ist es nur folgerichtig und auch konsequent, wenn Paulus diese Selbstlosigkeit auch im ganzen Brief aufleuchten lässt und gerade auch schon zu Anfang im ersten Kapitel es direkt um dieses Hauptthema geht, Selbstlosigkeit. Eine Selbstlosigkeit, die eben ihre Quelle und ihren Ursprung in dem Vorbild unseres Herrn Jesus selbst hat. Dabei werden wir feststellen, wie könnte es auch anders sein, dass selbst diese Selbstlosigkeit, die der Herr Jesus vorgelebt hat, im Leben der Philipper und Paulus Leben und auch deinem und meinem Leben, wenn wir diese Selbstlosigkeit nachahmen, dass Freude und Gemeinschaft dabei rauskommen. Genau wie es das Thema des Philipperbriefs ist. Mutmachend finde ich dabei, wenn man den Brief liest, dass Paulus keine lange theologische Lehrerklärung braucht, um dieses Grundgesetz klar zu machen, sondern er sagt einfach, schaut auf mein Leben. Er erzählt aus seinem Leben und macht dabei ein ganz klein bisschen die Tür seines Herzens auf, lässt uns hineinschauen, wie es ihm geht und wir entdecken, wie Selbstlosigkeit aussehen soll, aussehen kann, aussehen muss. Dabei sind die Umstände, in denen Paulus ist, alles andere als rosig. Sie sind eigentlich gar nicht dazu angetan, ja, Freude und Gemeinschaft zu empfinden, sondern eher dazu, zu resignieren und alles hinzuwerfen. Aber seine christusähnliche Einstellung erlaubt es Paulus, über den Umständen zu leben. Selbst aus seinem ungerechtfertigten Gefängnisaufenthalt, den er wahrscheinlich in Rom erlebt hat, Freude und Gemeinschaft als Gewinn zu ziehen. Die Predigt wird drei Punkte haben. Ich werde den Text aufteilen in drei Punkte und bei jedem Punkt einen Abschnitt des Textes lesen. Der erste Punkt soll sein: Selbstlosigkeit führt zu einem Leben über den Umständen. Ich lese Vers 12 bis Vers 18. Da schreibt Paulus: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es schon? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Paulus steckt wirklich in einer mieslichen Lage. Er sitzt im Knast, im Gefängnis. Und das nicht zu Recht. Ungerecht. Er kann seine Aufgabe, das Evangelium zu verbreiten, gar nicht mehr nachkommen. Man könnte fragen: Paulus, was hast du falsch gemacht? Zudem kommt noch, dass es da Menschen gibt, die diese Situation ausnutzen und aus Neid und Streit das Evangelium verkünden, dabei im Sinn haben, selber irgendwie Gewinn daraus zu schlagen. Paulus sagt, aus Eigennutz. Und der zweite Gedanke, den sie dabei haben, dem Paulus Schmerzen zuzuführen, ihn zu ärgern, ihm Not zu bereiten. Schrecklich. Was macht Paulus? Was macht Paulus? Mir kommt es so, als würde Paulus einen Schritt zurücktreten, aber nicht nur das, sondern auch noch mindestens drei Schritte nach oben zu seinem Herrn. Und die Situation wird plötzlich eine ganz andere. Er verändert den Blickwinkel auf seine Lage. Er schaut seine Lage aus der Position seines Herrn an. Von sich selbst losgelöst, stellt Paulus fest: Es geht gar nicht darum, ob ich im Gefängnis bin oder nicht, sondern es geht um den Herrn Jesus und um sein Evangelium. Als er so über den Dingen steht, muss er erkennen, die Lage ist gar nicht so schlecht. Seine Umstände mögen für ihn schwierig sein, aber das Evangelium wurde durch seine Lage gefördert. Kann man etwas so Gutes wie das Evangelium noch fördern? Ja, scheinbar schon. Paulus Selbstlosigkeit machte den meisten Mut, das Evangelium freimütig zu verkünden. Die entstandene Lücke, dadurch, dass Paulus festgesetzt war, wurde gefüllt. Nicht durch einen, nicht durch zwei, sondern durch die meisten der Brüder. Plötzlich kam Bewegung in die Sache. Und Paulus sieht, es geht voran. Selbst, dass die Motive dabei nicht immer lauter waren, wirft Paulus aus der Bahn. Nein, er schaut nicht auf sich, sondern macht sich selbst die selbstlose Einstellung seines Herrn zu eigen und bewertet seine Lage aus dem Sichtwinkel seines Herrn. Rückblickend auf die Gemeindefreizeit habe ich so denken müssen, ob ihm dabei vielleicht die ersten drei Bitten aus dem Vater Unser ins Gedächtnis gekommen sind. Hat er sich vielleicht gefragt, wo und wie wird Gottes Name eigentlich jetzt durch mich geheiligt? Wo entdecke ich in meinen Lebensumständen das Reich Gottes, wie es kommt und wie es wächst? Und er hat hingeschaut und Dinge entdeckt. Was wird der Wille Gottes in meiner Situation sein? Wie verwirklicht er sich gerade? Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber auf jeden Fall wird es eine Hilfe für dich und mich sein, wenn wir unsere Lebensumstände als mieslich empfinden. Uns diese drei Fragen, diese drei Bitten, die vorne im Vater Unser stehen, in unserer Situation konkret zu fragen. Es wird uns helfen, eine christusähnliche Einstellung zu bekommen. Wenn man solch eine Einstellung hat, dann wird es uns gehen wie Paulus. Ihm konnte nicht verborgen bleiben, wie das Evangelium durch seine eigentlich dreckige Lage gefördert wurde, sich verbreitete, die Geschwister Mut gewannen und Christus verkündigt wurde. Aus solch einem Sichtwinkel der Selbstlosigkeit gewinnt man die Sicht auf das Panorama von Gottes Heilshandeln. Es ist nicht nur so eine kleine Niederung, in die man schaut, sondern es ist so, als würde man auf einem Berg stehen und sieht über mehrere Täler hinweg und sieht, wie die Landschaft sich formt, wie die Natur ihre Pracht entfaltet. Paulus hat sich innerlich auf einen höheren Standpunkt gestellt und entdeckt, wie Gott handelt. Die Entdeckung, die er gemacht hat, die du und ich machen kann, die bieten dann keinen Raum für Selbstmitleid, depressive Niedergeschlagenheit oder Resignation. Das, was Paulus als zwangsläufige Folge von seiner anderen Sichtweise hatte, von seiner christusähnlichen Einstellung, das ist Freude. Bei gleichem Verhalten von dir und mir, wie Paulus es hatte, wird die Folge genau die gleiche sein. Freude bricht in uns auf. Freude, die förmlich überfließt. Wir werden das im nächsten Textabschnitt sehen. Paulus sagt, ich kann mich echt freuen. Und ich glaube, das war nicht so eine Freude, die, naja, damit die Philipper still sind und nicht weiter nachfragen. Das war echte Freude, zu sehen, Mensch, das Evangelium wächst. Die ganze Situation ist gar nicht dazu angetan, dass das Evangelium einbricht. Nein, es ist gewachsen, es ist gefördert worden. Und er fließt förmlich von dieser Freude über. Halten wir noch einmal fest. Selbstlosigkeit, von sich selbst wegschauen zu können Und die Dinge, in denen wir leben, aus Christi Sicht zu sehen, führt zu einem Leben über den Umständen. Und die Folge wird immer Freude sein. Das ist ein Naturgesetz. Ein Gesetz, genau wie das Gesetz, was der Klaus uns letzte Woche gezeigt hat: Wenn ich den Ball loslasse, fällt er runter. Genauso sicher ist es, wenn du dein Leben, deine Lebensumstände, deine Lage einmal aus göttlicher Sicht siehst, wird Freude die Folge sein. Bei Paulus und auch bei dir und mir. Probier es einfach aus. Der erste Punkt: selbstlose Sichtigkeit, christusähnliche Selbstlosigkeit führt immer zur Freude und einem Leben über den Umständen. Der zweite Punkt: Selbstlosigkeit führt zu rechter Selbsteinschätzung. Ich kriege die richtige Sicht auf mich und meine Person. Paulus schreibt, lesen wir weiter in Vers 18 bis 21. Ja, ich werde mich auch freuen, denn ich weiß, er weiß etwas, dass mir dies zum Heil ausschlagen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern mit aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Paulus' Selbstlosigkeit und die daraus resultierende Freude führten zu einer festen Gewissheit. Er wusste, dass die Freude über das wachsende Evangelium für ihn Heil oder Errettung bedeutete. Damit meint Paulus nicht, wenn er sich über das Evangelium freut, ist seine Fahrkarte in den Himmel gebucht. Nein, Heil und Errettung für einen Gläubigen bedeutet, ein Leben gelebt zu haben, was im Himmel nicht durchgestrichen werden muss. Noch einmal. Es gibt zweierlei Heil und Errettung in der Bibel. Die Bibel kennt diesen Begriff Heil und Errettung, ich habe das schon oft erwähnt, in vier, teilweise fünffacher Bedeutung. Natürlich bedeutet Heil und Errettung zunächst einmal, meine Sünden sind vergeben, ich bin bei Gott angenommen und habe ewiges Leben und werde die Ewigkeit bei ihm im Himmel verbringen. Darüber hinaus wird dieser Begriff, und das in Klammern, viel öfter verwendet, dass wir unser Leben erretten. Das heißt mal, der Seelenseligkeit erlangen. Heil, Errettung für unser Leben bedeutet, dass unser Leben seinen Zweck erfüllt. Dass wir das erreichen, wozu uns Gott erlöst und erkauft hat. Dass wir im Himmel gerettet werden, das heißt, unser Leben einen Sinn gehabt hat. Es ist schrecklich, auf dieser Erde als Erretteter, als Kind Gottes ein Leben zu leben, was im Himmel durchgestrichen wird. Die Bibel kennt diesen Zustand durchaus. Gerettet wie durchs Feuer. Der Jesus selbst stellt diesen Gedanken in den Evangelien, in seinen Reden sehr oft dar. Denken wir nur an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, was wir in Matthäus 25 finden oder Lukas 19 oder in vielen anderen Gleichnissen mehr, das vom treuen Knecht, vom Verwalter. Es gibt so viele Gleichnisse, die davon reden, dass unser Leben so gelebt werden muss, dass es Bestand für die Ewigkeit hat. Paulus nennt es Heil und Errettung, wenn man weiß, mein Leben war nicht umsonst. Paulus Leib und Leben dienten nicht ihm selbst, sondern dass Christus an ihm groß gemacht werden sollte. Die Art und Weise legt er dazu allein in Gottes Hand. Sei es durch Leben oder durch Tod, sagt er. Hauptsache, Christus wird verherrlicht. Solch eine Einstellung und ein solches Gewissen gehören zu dem Kostbarsten, mit dem ein Mensch Gott ehren kann. Völlige Abhängigkeit von ihm, völliges Ausgeliefertsein an ihn, ganz und gar für ihn zu leben. Wenn solch eine Einstellung das Kostbarste ist, was Gott ehrt, gehört sie auch zu dem, was der Teufel am meisten anfechten will. Vers 19 zeigt, dass Paulus auch das weiß und dass er drei starke Verbündete hat in diesem geistlichen Kampf. Er redet von dem Gebet der Philipper, von dem Beistand des Heiligen Geistes und von seiner eigenen Ausrichtung. Er sagt, dass er eine sehnliche Erwartung und Hoffnung hat. Alles in ihm richtet sich danach aus, Christus zu gefallen. Merkt ihr, was Selbstlosigkeit ist? Merkt ihr, was Christusähnliche Einstellung ist? Mach von mir selber mich los. Lass ein brauchbares Werkzeug mich sein, haben wir eben gesungen. Für Paulus waren diese drei, das Gebet, der Heilige Geist und sein eigener Wunsch, Garant dafür, dass er das Ziel seines Lebens erreicht und in nichts zu Schanden wird. Christus würde durch ihn verherrlicht werden, sei es durch Tod oder Leben. Eine kleine Frage. Ist das Ziel auch deines Lebens? Was ist dein Ziel? Reichtum, Luxus, Genuss, Karriere, Anerkennung, Selbstverwirklichung? Was ist es? Ist es vielleicht nur, ich will meine Ruhe haben? Erlaube mir die Frage, werden deine Lebensziele in der Ewigkeit Bedeutung haben? Ohne ein rechtes Ziel für dein Leben zu haben, wirst du auch kein rechtes Leben leben. Du wirst dein Leben verlieren. Es wird keine Bedeutung für Gott haben. Erlaub mir einen kleinen Exkurs. Gott hat dich erkauft mit dem Blut und Leben seines Sohnes. Er hat bezahlt für dich. Wo hat er bezahlt? Auf dem Sklavenmarkt dieser Welt. Du warst Sklave der Sünde und des Teufels. Und auf diesem Sklavenmarkt, wo du keine Rechte hattest, wo du versklavt und verknechtet warst unter einem schrecklichen Herrn, hat er einen teuren Preis für dich bezahlt. Er wollte dich. Er hat dich gekauft. Jetzt gehörst du dir. Nein, Sepp ist nicht einverstanden. Wem gehören wir? Wir gehören Jesus Christus. Ich habe mich selbst beim Vorbereiten fragen müssen und mich schämen müssen. Warum lebe ich dann so, als würde ich mir selbst gehören? Warum? Der Herr Jesus hat mich erkauft. Ich bin sein Sklave. Und ich habe einen wunderbaren Herrn. Ja, die Bibel redet davon, dass wir Freiheit in Christus haben. Und ich werde nichts davon abschreiben. Aber denkt dran, es ist Freiheit in Christus, nicht außerhalb von ihm. Der Jesus hat an keiner Stelle uns frei gemacht, damit wir frei sind. Damit wir tun und lassen können, was wir wollen. Dass wir ein Leben leben können, wie wir wollen. Nein, er hat uns frei gemacht, nicht nur von der Sünde, sondern auch von uns selber, um ihn zu leben. In der Taufe haben wir bekannt, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Stellen wir uns das immer wieder vor Augen. Selbstlosigkeit führten bei Paulus zu der Gewissheit, dass er das Ziel seines Lebens erreichen würde. Er wusste, ich werde nicht zu Schanden, wenn ich im Himmel ankomme, mit einer selbstlosen Einschätzung, dann habe ich mein Lebensziel erreicht. Und er konnte sagen, wenn das Leben für mich Christus ist, nicht ich selber, dann ist Sterben mein Gewinn. Herrlich, oder? Ein Satz, den wir normalerweise in dieser Welt sagen würden, geht's dir noch? Du musst mal in die Klinik. Nein. Wenn dein Leben Christus ist, dann ist Sterben Gewinn. So heißt es in Vers 21. Aus solch einem Lebensmotto, wie Paulus es hier formuliert, strahlt das, was die meisten Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen, anstreben und nie erreichen. Noch einmal, aus diesem Lebensmotto, wenn Christus mein Leben ist, ist Sterben mein Gewinn, strahlt das hervor, was die meisten Menschen, die sich auf dieser Erde selbst verwirklichen wollen, suchen und nie erreichen, nämlich ein fester Charakter, ein festes Selbstverständnis, ein Wissen, wer ich bin, was mein Leben für ein Ziel hat, wofür ich lebe, einfach eine gefestigte Persönlichkeit. Das ist fast paradox, aber das ist das zweite Grundgesetz, was wir hier in diesem Text finden. Christusähnliche Selbstlosigkeit führt zu einer festen Persönlichkeit mit Lebenszielen, die Ewigkeitswert haben. Möchtest du das? Strebst du danach? Dann streb nicht danach, dich selbst zu leben, sondern sing den Vers, den wir eben gesungen haben, den Refrain, jeden Tag. Herr, mach von mir selber mich los, lass dein Werkzeug ich sein. Das dritte, was Paulus uns vorstellt, ist, Selbstlosigkeit führt zu einer richtigen Lebensführung. Also, nachdem man das Ziel weiß, hilft die Selbstlosigkeit, auch dieses Ziel auf dem richtigen Weg zu erreichen. Ich lese Philipper 1, ab Vers 22 bis 26. Wenn das Leben aber im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, wieder ein Wissen, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Wer die richtigen Lebensziele hat, der kann richtig leben. Ohne das Ziel zu kennen, ohne das Ziel deines erlösten Lebens zu kennen, wirst du niemals den richtigen Lebensweg finden. Den Weg, auf dem dein Leben Gewinn bringt für die Ewigkeit. Für Paulus und auch für uns ist klar, es geht nicht um uns. Es geht um Christus und um sein Reich, um sein Evangelium. In Paulus' Brust kämpfen zwei Wünsche. Der eine ist, möglichst bald bei dem Herrn Jesus zu sein, weil es nichts Besseres und Schöneres gibt, oder das zu tun, worum wir in den ersten drei Bitten vom Vater unser beten, die Sache Christi voranzubringen, für diese Sache zu leben. Paulus ist in der Zwickmühle. Und was empfiehlt Paulus? Tritt einen Schritt zurück und drei Schritte nach oben und betrachte die Lage mit den Augen deines Herrn. Sofort weiß er, was dran ist. Er will bleiben, um den Philippern zu dienen, um dem Reich Gottes nützlich zu sein, um Frucht zu wirken für den Tag, wenn er vor dem Herrn Jesus stehen wird. Und wie das geistliche Gesetz nun mal lautet, leuchtet unweigerlich Freude und Gemeinschaft dabei auf. Vers 25 und 26 lesen wir davon. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überreich werde in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Paulus wusste, ich werde Gemeinschaft wieder haben mit den Philippern. Und er wird es auch wahrscheinlich gehabt haben. Freude und Gemeinschaft durch eine selbstlose, Christus-ähnliche Einstellung. Lass mich nochmal persönlich werden. Wie führst du dein Leben? Nicht welche Ziele hast du im Leben? Darüber haben wir eben miteinander geredet. Aber lass mich noch einmal ein paar Fragen stellen, damit du einfach und auch ich reflektiere, wie führe ich mein Leben? Welche Gedanken leiten mich, wenn zwei Wünsche in meinem Herzen gegeneinander kämpfen? Welche Gedanken leiten mich, wenn ich Entscheidungen treffen muss? Stehe ich selbst im Zentrum meiner Überlegungen oder mein Herr und sein Reich, der, der mich erkauft hat? Ich möchte uns den Rat geben und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen in dieser Woche, dass wir es immer wieder schaffen, wenn wir in solche Situationen kommen, einen Moment innehalten, einen Schritt zurück, drei Schritte nach oben. Wie sieht mein Herr die Lage? Wie sieht sie aus seiner Sicht aus? Und dann führe dir dein Lebensziel vor Augen. Triff deine Entscheidungen, geh mutig vorwärts und freu dich darauf, dass eines Tages dein Herr vor dich treten wird und sagen wird, recht so, du guter Knecht und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freuden deines Herrn. Eine Lebensführung in christusähnlicher Selbstlosigkeit, wenn wir so unsere Entscheidungen treffen, nicht auf uns schauen, sondern auf Christus, wird immer Freude und Gemeinschaft zur Folge haben. Ein Leben, was so gelebt wird, mit solch einer Führung, wird Ewigkeitswert haben, weil es den Herrn Jesus rühmt. Ich wünsche uns dazu Gottes Segen in der kommenden Woche. Ich möchte zu allerletzt noch einmal kurz die drei Punkte zusammenfassen, die Paulus vor uns gestellt hat. Wenn es um Selbstlosigkeit geht, der Herr Jesus selbst war selbstlos. Wir werden das nächstes Mal in der Philipperpredigt sehen, übernächste Woche, Kapitel 2, wie er sich selbst erniedrigt hat. Eine Erniedrigung, die viel mehr ist als das, was wir gesungen haben. Mach von mir selber mich los. Eine Erniedrigung, wie es kein zweites Mal auf dieser Erde gibt. Aber wenn du und ich in den Möglichkeiten, die wir haben, selbstlos leben wie er, dann gibt es Folgen. Ich möchte sie noch einmal aufzählen. Das erste war Selbstlosigkeit aufgrund einer christusähnlichen Gesinnung führt zu Leben über den Umständen und zu einem von Freude überfließenden Herzen. Das zweite war, christusähnliche Selbstlosigkeit führt zu einer festen Persönlichkeit mit Lebenszielen, die Ewigkeitswert haben. Und das dritte ist, eine Lebensführung in christusähnlicher Selbstlosigkeit wird immer Freude und Gemeinschaft zur Folge haben und wird in der Ewigkeit und auch jetzt schon Christus rühmen. Amen.